Diese Woche bei Quotenmeter FM der Sandmann. Ja, schönen guten Tag, schön, dass du da bist hier in unserer kleinen Runde. Hier ist Veit Luca Roth.
Hallo, hier ist Fabian Riedner. Guten Tag.
Genau. An wen hat dich diese Moderation erinnert?
Schön, dass du da bist in unserer Runde. Ist das vielleicht Markus Lanz mal?
Das ist Markus Lanz, genau, ja.
Okay.
Der große Talker, der jede Sendung gleich beginnt.
Ja gut, das ist halt wie ein Intro.
Genau, nachdem man Wir sind Helden als Intro benutzt, aber nicht die Rechte für online hat, da braucht man schon dann irgendwie so einen Gleichklang, wenn man nur dieses Trommeln aus dem Song ja abspielen darf.
Ja, das stimmt. Von daher ist ja auch egal, ist ja nur eine Talksendung, sag ich mal. Ne? Das ist ja.
Es ist die Talksendung.
Es ist die Talksendung, natürlich. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf nach ein paar Wochen, wo ein bisschen Abwechslung war, von daher.
Summer Vacation, es waren alle mal da. Und jetzt, letzte Woche, haben wir uns über südkoreanischen Film unterhalten. Und jetzt sind wir eigentlich mal wieder beim Thema amerikanische Serien. Und da wollen wir mal beginnen mit einer Serie, die ich dir ans Herz gelegt habe, die viele jetzt auch angeguckt haben. Und ich muss sagen, ich durfte 2 Wochen lang nicht darüber reden. Endlich, Neil Gaiman hat es hinbekommen, die Verfilmung mit aus seinem Sandman mit diversen, man kennt sie, Alan Heinberg, der hat ja Grey's Anatomy, glaube ich, mitgeschrieben, und David S. Goyer, der unter anderem für Da Vinci's Demons, aber auch Filme wie Man of Steel, die Fernsehserie Foundations verantwortlich war. Ja, mich hat die Serie richtig geflasht. Ich habe tatsächlich es geschafft, an den einen Tag, weil ich es vorab bekommen habe, alle Folgen, alle 10 auf einmal zu gucken. Das ist dir natürlich nicht gelungen. Warum?
Aus Zeitgründen einfach. Ich habe sie ganz regulär auf Netflix angeguckt, ohne vorab. Und habe aber, ja, ich bin auch relativ zügig durchgekommen. Also ich glaube, ich habe nicht mal eine Woche gebraucht. Von daher, ich war auch sehr überzeugt.
Das hört man doch gerne. Tom Durich, kennt man den von irgendwas? Nicht so wirklich. War für mich eigentlich eine Neuerscheinung. Wie so viele Schauspieler, also auch der Korinther wurde verkörpert von Boyd Holbrook. Da dachte ich mir mal, das Gesicht, das kenne ich irgendwoher. Ist das vielleicht jemand, der schon mal in einer Neil Gaiman-Verfilmung drin war? Da habe ich nur gehört, ja, Narcos. Aber es sind einfach so viele Personen, die ich überhaupt nicht kenne.
Ja, für mich war das auch ein relativ unbekannter Cast. Ich bin jetzt gerade mal im Vorfeld so ein bisschen durchgegangen. Boyd Holbrook war einer der Namen, der mir so ein bisschen was gesagt hat, aber ich konnte ihn jetzt auch nicht zuordnen. Ansonsten aber fand ich toll gecastet. Ich fand auch Patton Oswalt als Stimme des Raben, fand ich auch toll.
Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch
geguckt? Ich habe es auf Englisch geguckt mit englischem Untertitel noch dazu. Und ich war direkt stutzig und dachte mir so, die Stimme kenne ich doch irgendwie. Und ich war erst irgendwo bei den Simpsons, weil ich dachte, das könnte irgendwie eine Simpsons-Stimme sein, weil die so, ja, so comichaft tatsächlich schon so klar war. Also gar nicht so rabentypisch eigentlich. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war.
Es ist schon fast 3 Wochen her.
Okay. Und dann ist mir so aufgefallen, nee, warte mal, das ist doch Patton Oswalt, das ist ja der komische Nachbar von King of Queens. Und mit der Vorstellung, diese Sendung dann zu gucken, dass da ein Charakter von King of Queens dabei war, hat sie noch unterhaltsamer gemacht, muss ich sagen.
Aber er hat war, glaube ich, auch bei
Ja, Patton Oswalt hat natürlich ganz, ganz viel mehr gemacht noch als King of Queens.
BoJack Horseman. Hat er da nicht die Hauptstimme gesprochen? Nee, das war Will Arnett.
Genau.
Das habe ich verwechselt.
Nee, Patton Oswalt hat ja ganz, ganz viel gemacht. Immer so auch ganz viel kleinere Rollen auch. Aber mit King of Queens wurde er damals eigentlich, oder ist er mir zumindest sehr bekannt geworden.
Ja. Es ist ja so, dass Sandman eine kleine Schwäche hat. Und zwar hat man zwei Bücher der insgesamt 10 Sammelbänder verfilmt, wobei man jetzt schon mitgeteilt hat, naja, man muss ja keine 5 Staffeln daraus machen, denn wir haben ja noch andere Bücher und wir haben noch Ideen für Spin-offs und andere Geschichten. Findest du, hat man gemerkt, dass es 2 Bücher waren?
Nee, ich wollte gerade auch sagen, also da bin ich, da stecke ich gar nicht so sehr im Thema drin, das ist ja dann eher dein Spezialgebiet. Das habe ich gar nicht festgestellt, dass es 2 verschiedene Bücher sind. Mich hat nur die Inszenierung der Bilder doch sehr stark daran erinnert, dass es ein Comic ist als Vorlage, weil teilweise die Bildsprache so ein bisschen wie so, als hätte man Bilder aus Comics kopiert oder versucht zu kopieren. Wenn man da jetzt Standbilder machen würde, dann sieht das teilweise, finde ich, aus wie in einem Comic.
Graphic Novel.
Genau.
Ja, was man dazu noch sagen muss, also es gibt diese Eröffnungssequenz. Da wurde von vielen gesagt, dass sie nicht so toll angekommen ist. Die hat ein paar Schwächen. Aber sonst muss man sagen, da hat sich mal richtig jemand bei den CGIs austoben können. Und da merkt man, da war Kohle dahinter. Wahrscheinlich war es einfach bei der Anfangssequenz, dass man eben gesagt hat, man ist in Dreamland und da bewegt sich so viel. Und das könnte vielleicht auch billig gewirkt haben. Aber unterm Strich muss man sagen, das ist mal eine Serie, wo wirklich von Anfang an die Effekte wirklich gut sind. Und nicht zum Beispiel wie bei Serien wie Game of Thrones, wo große Schlachten zwar erwähnt werden, aber nicht gezeigt werden.
Oder einfach zu dunkel gemacht wurden.
Ja.
Wenn man sich da an die letzte Staffel erinnert, da gab es ja, ich glaube, das war eine der teuersten Episoden, wo dann die beiden Drachen gegeneinander gekämpft haben, aber man hat eigentlich nichts gesehen, weil alles viel zu dunkel war und alles sehr verpixelt war. Das war etwas blöd.
Ja, und jetzt sind wir eben, also ich fand, man hat schon gemerkt, bei der 5. und letzten Folge, die diesen Diner spielt, danach hat sich schon so ein bisschen leer angefühlt und mit der 6. Folge ging es dann irgendwie neu los.
Und, ja, ich hatte generell auch das Gefühl, dass so die Episoden ganz gut für sich stehen konnten eigentlich.
Für eine klassische Heldenreise ist das tatsächlich mit Folge 5 und Folge 6 sowie vielleicht Folge 1 was ganz Besonderes.
Ja, ganz besonders ist mir in Erinnerung Folge 6 geblieben, die ja eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, die Laufzeit habe ich jetzt nicht im Kopf, aber gehen wir mal von einer Dreiviertelstunde aus, die ja ein einziges philosophisches ein Gedankenprozess eigentlich war, wo man ganz viel abschweifen konnte und über ganz viele verschiedene Sachen nachdenken kann. Sei es Sterblichkeit, sei es wie möchte man eigentlich sein Leben leben?
Was macht man, wenn man sein Leben gelebt hat?
Ja, oder auch ganz banale Sachen.
Überlebt hat.
Genau, oder auch ganz banale Sachen. Wie ist es, wenn man stirbt? So, also ist es wirklich so, dass man dann noch so ein paar Sekunden sehen kann, wie es weitergeht? Oder das ist ja doch irgendwie, es war immer sehr spannend inszeniert. Dass manche das auch gar nicht gemerkt haben oder gar nicht realisiert haben, dass sie jetzt tot sind und sich dann gewundert haben, dass die anderen nicht mehr antworten und dann erst gezeigt bekommen haben, ach so, du bist gerade vom Auto umgefahren worden.
Genau. Und dann gab es ja auch diese philosophische Reise über die mehreren Jahrhunderte, die eben auch fast schon ein bisschen zu lang war. Und was da eigentlich ganz interessant ist, da merkt man so ein bisschen die Schwächen. Es gibt wenige Schwächen, aber wenn man das tatsächlich aufmerksam verfolgt, dann erkennt man eben die Schwächen, weil Sandman spielt tatsächlich im Jahr 2020, 22, irgendwie sowas. Deswegen wurde auch die Zeit verlängert von dem Ursprungscomics, wie lange eigentlich Dream in diesem Käfig gefangen gehalten wurde.
Genau, ja, du hattest ja in deiner Kritik von 106 Jahren gesprochen, gell?
Genau, und davor irgendwie 75 Jahre. Also es ist ja so, man trifft sich mit diesem einen Kerl alle 100 Jahre, immer 1489 oder so, dann genau. 1589. Und da kommt nämlich das Riesending daraus. Hat man nämlich ein Riesenproblem gehabt, weil man hat eigentlich keine Story für 1989 gehabt.
Okay. Und dann hat man ihn einfach in der Glaskugel weiterhin gefangen gehalten.
Deswegen Morpheus. War er in der Glaskugel und hat es dann eben so zurechtgebogen, dass das alles am Ende doch noch passt. Aber er war, glaube ich, damals dann schon frei und sein Begleiter, den er da eben kennengelernt hat, das muss man ja auch sagen, da wären wir alle schon wahrscheinlich irgendwann weggeblieben, der dann auch so 30, 35 Jahre in dieser Taverne ja täglich gesessen war.
Ach, war das so lange? Ich, das hat man nicht so ganz, oder habe ich das vielleicht verpasst? Ich dachte, er hatte einfach diese 6 Jahre dann ausgehalten, weil ich eben das bei dir gelesen hatte, dass es so 106 Jahre gewesen seien, die er eingesperrt war. Und er hat 1989 ja verpasst. Und deswegen dachte ich, dass es dann halt 6 Jahre später dann war. Aber
das ist die große Preisfrage. Du hast es gesehen, ich habe es gesehen. Und so richtig, zu 100% können wir es jetzt auch nicht sagen.
Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist ja auch nur eine... 30 oder 6 Jahre sind ja nur ein Mückenschiss der Ewigkeit, wie man so schön sagt.
Das mag sein, ja, aber man sieht ja schon, wir diskutieren hier um Fehler, die sind ja wirklich sehr, sehr gering. Wir haben wirklich tolle Figuren. Wir haben auch Figuren, die eigentlich immer nur sehr, sehr kurz erscheinen. Und vor allem, wir haben auch Personen, die mitmachen, wo man sich denkt, hey, die sind wichtig. Und dann stellt man fest, wenn man sich hinterher nochmal die Besetzungsliste anguckt, der Korinther zum Beispiel, der war in Folge 4, 5 und 6 gar nicht zu sehen. Lucien war in 5 Folgen der Staffel überhaupt nicht zu sehen. Auch dass Matthew der Rabe eigentlich in 2 Folgen oder nee, sogar ich glaube in 4 Folgen überhaupt nicht dabei war, das ist ja eigentlich auch bezeichnend. Ich habe mich ja anfangs auch mit dem ganzen Ding auseinandergesetzt. Es gab da noch keinen richtig guten IMDb-Eintrag. Da wurde zum Beispiel von Death gesprochen, von Kirby Howell oder auch von Jenna Coleman, wo einfach mal gesagt wurde, ja, die sind die ganze Serie dabei und dann stellt man doch irgendwann fest, wenn man das vorab sich anguckt, ja, nö, war nur keiner bislang da, der das gepflegt hat.
Ja. Ja, aber das unterstreicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass jede Folge auch so ein bisschen für sich stehen kann, weil halt ja fast schon dass da der Cast so ein bisschen anthologisch und also anthologieserienmäßig aufbereitet wird, da ist mal.
Ja, ich sag fast schon, das ist so eine, wie gesagt, Art Heldenreise. Das heißt, du hast dann das Abenteuer XY, das du 4-mal angucken kannst und dann kannst du auch mal wieder dies und das angucken. Das gibt's ja in wenigen Serien eigentlich, wo es tatsächlich dann so geschichtlich aufgebaut wird. Also wir haben es hier schon mit einer ganz tollen Serie zu tun, auch vom Storytelling her, weil es gibt ja zum Beispiel andere Serien, ich weiß nicht, ob man sowas wie die BBC-Serie, wie heißt sie denn, mit dem Staub, ganz bekannt.
Die BBC-Serie mit dem Staub.
Philipp Pullman, warte, ich drehe mich mal um. Habe ich es noch im Regal hier stehen? Dan Brown ist es nicht. Das sind die drei farbigen, unterschiedlichen farbigen Bänder, die, glaube ich, auch bei Bares für Rares in einer viel zu großen Form im Regal hinten stehen.
Okay.
His Dark Materials, genau.
Ach ja, genau, okay.
Da ist es ja nicht so, dass man sich dann hinterher hinsetzt und sagt, ja, ich gucke jetzt mal die 8. Folge der 2. Staffel, weil die war so toll. Und Fun Fact, die 2. Staffel hat nur 7 Folgen.
Ja. Genau. Dein Punkt war?
Mein Punkt war, dass es wenig Serien gibt, wo du dann wirklich sagen kannst, heute gucke ich mir nochmal die 5. Folge an. Und das, ich weiß nicht, es gibt so wenige Serien. Breaking Bad zum Beispiel ist eine der wenigen Serien, wo man sagt, man guckt sich nochmal dieses Finale aus einer gewissen Staffel an oder die Fliegenfolge. Aber die wenigsten sagen jetzt, sie gucken ja eine bestimmte Folge dieser Heldenreisen an. Oder wie ist das bei Game of Thrones gewesen? Gibt es da Folgen, wo man sagen kann, so, die steht für sich ganz allein, nur die gucke ich jetzt an?
Schwierig. Also ich finde auch Breaking Bad finde ich schwierig, tatsächlich nochmal einzelne oder nochmal anzugucken, weil wenn man weiß, wie es ausgeht. Ja, aber wenn man weiß, wie das ausgeht, dann ist es ja irgendwie so. Das ist ja diese Reise, die da durchgemacht wird, wie du sagst. Die Heldenreise ist ja bei Game of Thrones ähnlich, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt so eine alleinstehende Folge geben kann, wo man sagt, oh, die ist ganz besonders. Natürlich gibt es da so große Momente in den einzelnen Folgen mit der roten Hochzeit oder die lilane Hochzeit und so weiter. Aber
ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich kann es mir aber denken.
Es sind ein paar traurige Hochzeiten passiert in Game of Thrones. Es sind viele Menschen am Hochzeitstag gestorben. Aber das ist dann ja schwierig nochmal einzeln. Man kann vielleicht Szenen rauspicken, aber nicht Folgen, würde ich sagen.
Ja. Die Serie Sandman war jetzt besonders beliebt. Wie sollte jetzt eigentlich Netflix weitergehen? Sollten sie jetzt sagen, okay, wir geben jetzt 2-3 Staffeln direkt in Auftrag, oder soll es eigentlich die ganze Zeit so ablaufen, wie jetzt zum Beispiel, wo wir auch eine Kritik haben, wie Westworld, dass du 2-2,5 Jahre immer auf eine neue Staffel wartest?
Ja, naja gut, dann musst du vielleicht mir aushelfen und mir verraten, was denn die Bücher von Sandman noch so hergeben.
Die geben noch ziemlich viel her, aber das Ding ist halt, wenn Netflix erst meint, sie in einem halben Jahr das zu produzieren und man das Ganze jetzt nicht wie Wonder Woman 1984 von den Special Effects aussehen lassen möchte, dann sollte man halt auch irgendwann mal damit beginnen.
Das stimmt.
Also guck doch mal zum Beispiel nach England bei der BBC, mit was für einem Vorlauf Doctor Who gedreht wird. Ich glaube, das sind teilweise die Folgen fast 1,5 Jahre vorher abgedreht.
Ja, ist halt so ein bisschen die Frage auch, wie Warner Brothers Discovery mit The Sandman jetzt umgehen wird oder will.
Warum?
Naja, will Warner Brothers da nicht ein eigenes DC-Imperium aufbauen?
So ja, aber davon sind ja tatsächlich Sandman ausgeschlossen. Okay. Also man hat ja auch mit Absicht Konstantin, die Frau, also die von Jenna Coleman verkörpert wird, hat man ja mit Absicht auch so als Frau angelegt, damit man auch gar nicht erst so eine Verbindung hat zu dem Konstantin aus den Filmen oder Lucifer aus der Serie, dass man da auch gar nicht erst sagt, wir nehmen Mann, weil dann vergleichen die Leute erst, sondern man legt den Charakter auch viel dunkler an.
Okay. Dann würde ich fast sagen, so schade es ist, weil die Serie tatsächlich wirklich gut war, würde es natürlich am meisten Sinn machen, wenn man das einfach als Werk so stehen lässt und so wirken lässt, wie es dasteht.
Und dann also keine weitere Staffel oder wie
und
meinst
dann
du?
Nichts mehr anbaut, ja. Weil wie du sagst, das wird dann ja mindestens, also die erste Staffel hat ja schon 10 Jahre gedauert, ne?
Ja, also so 3 Jahre so richtig. Aber jetzt arbeitet man ja schon theoretisch an den Drehbüchern. Also du kannst eigentlich in 1,5 Jahren im Netflix-Zeitalter immer eine neue Staffel mit 2 Büchern rausbringen. Es gibt ja insgesamt 10 Bände.
Ja. Das heißt, also jeweils 2 Bücher pro Staffel.
Du könntest noch gute 4 Staffeln draus machen.
Ja. Ja, da bin ich froh, dass ich die Entscheidung nicht zu treffen habe.
Wenn ich wüsste, wie das. Also ja, ich würde es machen. Ich würde mal 2 Staffeln in Auftrag geben und dann einfach mal gucken, wie die 2. Staffel ankommt und dann kann man entscheiden, ob man da weitermacht.
Ja gut, bei Stranger Things, eins nach dem anderen, hat man ja auch sich wahnsinnig viel Zeit genommen, muss man ja auch sagen.
Und dann hatten wir noch eine Pandemie.
Korrekt.
Was ich ja auch immer recht interessant fand bei dieser Corona-Pandemie. Wir hatten ja immer beispielsweise 2008, glaube ich, war das, oder 2007, 2006. Naja, wir hatten den großen Autorenstreik, wo die Networks lauter Wiederholungen senden mussten. Und das war für viele eine Krise. Und als wir die Corona-Pandemie hatten und viele Serien einfach nicht liefen, da hat man das einfach so hingenommen. Und auch so rückblickend werden wahrscheinlich viele sagen, na, vielleicht haben wir da übertrieben, hätten wir tatsächlich da so lange Pause machen müssen. Aber wahrscheinlich ist das auch dann so ein Gedankenspiel, wie wir heute darüber denken, als es den ersten Golfkrieg 1989 gab, wo wir gesagt haben, da fällt Karneval aus.
Ja, naja gut, ich meine, ich glaube, Corona-Pandemie und Autorenstreik ist halt in der Hinsicht verschieden, da Corona alle betroffen hat und jeder davon betroffen war und jeder sich damit identifizieren musste und jeder damit umgehen musste. Während halt die Autoren beim Autorenstreik die Autoren betroffen waren und deswegen
vielleicht. Diese bösen Autoren, die kriegen den Hals nicht voll.
Ja, nein, aber dass da halt dann das Unverständnis beim Publikum größer war als jetzt.
Was vielleicht auch daran liegt, dass halt irgendeine Folge, ich sage jetzt mal vom 7. Grey's Anatomy Spin-off, halt nicht von Shonda Rhimes geschrieben wird, sondern halt von irgendwelchen, ich sag's jetzt mal, 0815 Autoren.
Ja.
Naja, wir haben noch ein gutes Thema. Da brauchen wir auch Autoren, aber ein bisschen weniger. Denn so eine Sendung, die man so produzieren muss, die hat nämlich ein genaues Skript. Da muss sich jemand hinsetzen und sagen, hey, da kommt irgendwie 15 Sekunden, spricht der Moderator, dann kommt die Vorschau und dann kommt das Interview und dann kommt dies und das und der Interviewpartner hat nur so und so viele Sekunden Zeit zu antworten und dann kommt das ganze Ding. Man kennt es aus dem Fernsehen. Bei Streaming war es mit der Zone ein bisschen anders. Jetzt allerdings kommt ein neuer Streaming-Dienst auf den Weg, dessen Name man noch nicht kennt, aber die Firma, die da hinten dran steht, ist S-Nation und die kauft gerade so die Rechte zusammen, die in Deutschland vielleicht ja nicht die Top-Rechte werden.
Jetzt habe ich gedacht, du sagst gleich die Rechte, die keiner haben möchte. Aber das stimmt ja nicht. Das sind ja trotzdem tolle Spoiler. Genau, es geht um Christian Seiferts und Axel Springers S-Nation Media, die sich Basketball, Handball, was haben sie noch? Haben sie Eishockey auch gekauft? Nee, Eishockey ist bei der Telekom geblieben.
Eishockey ist bei der Telekom geblieben?
Ich glaube schon, ich dachte. Vielleicht ist es auch Eishockey da zu S-Nation gehören.
Ich dachte, Eishockey wäre auch, weil es klingt alles von der Telekom so, als würden sie demnächst ihr Magenta-Sport abwracken.
Nee, die Telekom hat die DEL-Rechte verlängert im Mai schon. Kurz nachdem Basketball zu S-Nation gegangen ist. Ja, genau. Von daher. Wir sprechen deshalb drüber, weil die Handballrechte jetzt offiziell zu S-Nation gegangen sind und das war doch ein Coup, sag ich mal, würde ich es nennen, weil alle Rechte da zu S-Nation gegangen sind.
Vorerst.
Im Genau, im Basketball ist es ja doch so, dass die Euroleague auch bei der Telekom geblieben ist und nur die BBL zu S Nation gegangen ist.
Und man muss vielleicht für den Ahnungslosen da draußen sagen, in Deutschland interessiert sich niemand weder bei Basketball noch bei Handball für die Europameisterligen, sondern da geht es eigentlich nur um das, was in Deutschland passiert. Also da feiert man jetzt nicht ab, wenn die Handballer von, ich sag's mal, Real Madrid kommen.
Ja, das da bin ich leider nicht so tief im Sport drin, weil ich schon das Gefühl habe, dass auch die Champions League im Handball eine große Rolle spielt, oder?
Also ich weiß, dass es im Basketball überhaupt keine Rolle spielt. Da wird auch teilweise irgendwelche andere Leute aufgestellt und man sagt, ja, hoffentlich fliegen wir schnell raus, weil dann müssen wir uns selber nicht mehr an den TV-Rechten bezahlen und da kommt keiner und es kostet uns eigentlich nur. Und deswegen, ja.
Okay. Ja, das ist ja irgendwie auch traurig für den Wettbewerb und für den Sport so ein bisschen, dass man
Ja,
oft schnell
generell für den
rauszufliegen.
Sport ist das ziemlich traurig, aber natürlich werden wir auch mit unzähligen Turnieren überfrachtet, wenn man sich überlegt, dass es im Fußball drei Profifußballligen gibt, die übertragen werden. Dann gibt es noch Fußball, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das Ganze soll jetzt auch noch für die Frauen etabliert werden. Und dann kommen jetzt vielleicht noch die Handballer und irgendwann sehen wir vielleicht auch noch zweite Liga Basketballer Frauen. Das kann ja, also es soll jetzt nicht abwertend sein, aber wer soll denn das alles gucken?
Das ist richtig. Das ist ja schon beim Männerfußball durchaus ein Problem, dass
Also
wenn
wer guckt denn?
Freitag, Samstag, Sonntag die Bundesliga kommt, Dienstag die Champions League, Mittwoch die Champions League und Donnerstag die Europa League und die Conference League.
Wer guckt denn die
Man ist
Conference League? Also in Deutschland, wenn du
ja.
da Glück hast, kommst du mit dem Platz 8 noch in die Conference League.
Genau, also wenn halt, ich weiß nicht, Köln ist jetzt in der Conference League dieses Jahr dabei, oder?
Ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich, was Köln in der Conference, also als ob Köln irgendwie der Titelfavorit für irgendwas sein könnte diese Saison. Das soll auch nicht abwertend sein. Aber es ist halt so eine Mannschaft, die ist halt irgendwie so im Mittelfeld. Bis hinteres
Ja.
Mittelfeld hält sich immer so ein bisschen, ist so ein Kultverein für die aus dem Ruhrpott, bekriegen sich mit anderen Vereinen, zwar nicht mehr so brutal wie früher, aber es ist halt, ja, es ist unnütz, es bringt denen Geld, aber schlussendlich muss man ja auch sagen, diese ganzen Live-Übertragungen von Fußball und sonst irgendwas, die haben ja auch noch riesige, ja, Probleme bekommen, weil wir inzwischen ja nicht nur Streaming haben oder YouTube oder Twitch, sondern wir haben auch eine App beispielsweise wie TikTok, wo Leute immer sagen, ich gehe da 2 Minuten drauf und dann sagen sie, oh, da war ich jetzt wieder eine Stunde.
Das ist tatsächlich furchtbar. Ist ja bei Instagram ähnlich. Dass
Genau.
man sagt, oh, ich gucke ja nur ein paar Bilder an und dann hat man sich doch wieder auf ein Video geklickt und zack, ist man wieder in der Schleife drin. Ja, es ist das Angebot generell ist ja enorm. Auch die Sendervielfalt, Streamingvielfalt. Ja, es stoßen immer mehr Player in den Markt.
Und immer wieder, das ist das Allerschlimmste, was man so hört, immer diese mittelmäßigen Serien landen auf den Top-Charts über Jahre.
Ja.
Also ich gönne ja das Big Bang Theory, war auch eine gute Serie, aber die Serie ist jetzt knapp 5 Jahre vorbei. Ich gucke halt keine Folge mehr, weil ich mir denke, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Aber sich da bewusst hinzusetzen und ständig zu sagen, ich gucke mir bei Amazon Prime Big Bang Theory an, wer macht das? Also ich verstehe das einfach nicht. Oder Manifest, eine 0815 US-Network-Serie, die wirklich, wo du schon merkst, ja, genau, da wird auch, die wissen auch gar nicht, wie es ausgeht nach einer Staffel 1. Auch nicht nach Staffel 2. Oh nein, die Quoten sind gesunken. Macht ein Finale für Staffel 3. Nein, da wird einfach wahllos weitergemacht. Oder The Blacklist, ja, so eine Serie, wo man sagt, ja, wir machen so 100, das sind so 5 Staffeln. Und dann kommt irgendwie, ja, auf der Liste gibt es aber auch Person 139 und du weißt ganz genau, oh nein, die Serie ist damit verhunzt. Und dann macht man noch ein Spin-Off. Das Spin-Off lässt man dann vielleicht irgendwann laufen, wenn dann irgendwie ein NCIS gegeneinander läuft. Dann hat man vielleicht auch nicht mehr die ganz guten Ideen, weil die Mutterserie schon in Staffel 5 läuft. Dann setzt man den Spin-Off ab und natürlich kommt dann die Hauptperson nicht mehr zurück, sondern die macht dann New Amsterdam. Und dann wird irgendwie 4 Staffeln lang gefragt, ja, wer ist jetzt eigentlich Betrüger, ist, kann man das eigentlich alles für wahrnehmen? Und dann fragt man, dann kommen Freunde zu mir, die jetzt Netflix mal wieder haben und sagen, ach, guck mal, The Blacklist ist eine tolle Serie. Und ich sage, nein, lass es. Ja, und nach einem Monat hört man dann von denen, ja, ich bin dann doch ausgestiegen. Du hättest ruhig mal was sagen können. Und ich sag schon seit Jahren, dass Blacklist keine gute Serie ist.
Ich bin auch auf den Fehler reingefallen. War von der ersten Staffel aber tatsächlich noch ganz begeistert. Aber dann war es auch irgendwann auch bei mir vorbei.
War genauso wie bei Wirecard. Also bei manchen Aktien oder so, da merkst du oder du bekommst in der Medienindustrie einfach gewisse Sachen mit. Und ein Freund von mir hat sich da Aktien gekauft. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte verkauf sie. Bitte verkauf deine Aktien. Und er, nee, das wird schon wieder. Was da in der Zeitung steht, dem glaube ich nicht. Ich sage, das hat der Spiegel berichtet. Die schreiben eigentlich nur, wenn sie gute Infos haben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gehe da mal demnächst wieder raus und dann batsch, haut's das Ding zusammen. Und dann meint er noch, ja, ich kann ja noch nachkaufen, dann steigt's ja wieder. Und dann denke ich mir, oh Gott, nein.
Ja, das sind alle Verkaufstricks sind durchgegangen, sage ich mal. Ja. Wir sind vom Thema am besten abgekommen.
Ja, mittelmäßiges Fernsehen.
Mittelmäßiges Fernsehen, ja.
Muss man vielleicht auch sagen, ja, dritte Liga, ich sag mal so, früher Würzburger Kickers gegen, ich sag jetzt einfach mal Mannheim, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, da sieht man heute hier Cristiano Ronaldo die besten Tore schießen.
Nee, der spielt woanders, glaube ich, ja. Ja klar, das ist ja auch so ein bisschen die Frage beim Frauenfußball, wo ja immer dann gefordert wird, Frauen sollen das Gleiche verdienen wie Männer. Was natürlich natürlich sollte das so sein, aber es ist, man muss das halt auch ein bisschen ins Verhältnis setzen, dass Frauen EM-Finale von wie viel waren es? 20 Millionen?
42. Oder was meinst du? Deutschland oder wann?
Ja, das EM-Finale.
Knapp 20 Millionen.
Genau, 20 Millionen. Und das Männerfinale ohne deutsche Beteiligung. Ja. Und das ist ja dann der springende Punkt, dass einfach die Reichweite ja nochmal enorm größer ist und die Strahlkraft des Männerfußballs nochmal höher ist als die des Frauenfußballs. Natürlich kann man die über Jahre steigern, aber dann ist man halt wieder an dem Punkt, okay, für was entscheide ich mich jetzt? Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga und dann noch Frauenbundesliga. Wann soll man das gucken? Da, was du schon gerade angesprochen hast.
Und dann, also vielleicht sollte man so mal generell bei solchen Turnieren die Regel aufmachen, dass so eine Mannschaft 100.000 Euro pro Spiel definitiv als Pot bekommt. Also als Spiel, das gezeigt wird. Weil,
ja, nee, also dass so Siegprämien natürlich gleich behandelt werden, das könnten und sollten, da spricht ja gar nichts gegen. So, das geht mir eher
Früher gab es einen Teeservice.
Ja, natürlich. Das ist ja, da sind wir ja schon ein bisschen weiter zum Glück. Ich weiß nicht, wie die Prämien dieses Jahr waren bei den Frauen und wie die Männer bei der WM entlohnt werden vom DFB. Wäre aber mal ein schönes Zeichen, wenn da Gleichbehandlung stattfinden würde. Aber mir ging es eher um die Vereinsverträge in der Bundesliga. Dass der FC Bayern München verkauft 75.000 Tickets pro Woche für die Heimspiele der Männer. Und die Frauen, weiß ich jetzt nicht, wie die Zuschauerzahlen sind, aber da ist halt, das ist halt ein großes Ereignis, wenn da mal die Allianz Arena ausverkauft wird für ein Champions League Finale, was halt bei den Männern einfach Standard ist. Und bei den Frauen muss da halt ein Event stattfinden, dass das der Fall ist. Oder wird das Spiel zu einem Event hochstilisiert, meine ich damit, dass das passiert. Von daher, die öffentliche Wahrnehmung fehlt einfach so ein bisschen, deswegen, oder die öffentliche Präsenz.
Deswegen aber ist vielleicht, hast du nicht eigentlich eher das Gefühl, dass die Wahrnehmung von Männerfußball immer mehr abnimmt und deswegen muss man vielleicht sagen, ja, es kommt jetzt einfach auch nicht mehr auf den Frauenfußball dazu, weil wir haben ja schon bei der letzten EM einfach 5 Millionen weniger Zuschauer gehabt pro Spiel. Und ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Männer jetzt so wahnsinnig begeistern im Winter bei einer total verhassten Weltmeisterschaft. Das wird wahnsinnig spannend, wie die Quoten ausfallen werden. Natürlich hat man den riesigen Vorteil, dass man im Winter ist. Das heißt, die Leute können jetzt nicht irgendwie in den Biergarten gehen. Aber diese WM ist von allen einfach nur gehasst.
Ja, natürlich. Also es ist ja auch so, dass diese Lust auf den Fußball, glaube ich, jetzt auch vor allem durch Corona stark abgenommen hat. Und wenn dann immer von Demut im Fußball dadurch geredet wird, dass man wieder zurück zur Basis muss, aber dann halt Woche für Woche irgendwelche, ja, bei Werder Bremen fälscht der Trainer den Impfpass. Jetzt der Manager von Hertha BSC hat jetzt ein super sympathisches Interview über sämtliche Themen eigentlich geredet, wo man sich auch denkt, so, was wollen die eigentlich so? Das leidet natürlich dann schon auch. Und dann gibt es natürlich so Heldengeschichten wie jetzt diese Saison Eintracht Frankfurt in der Europa League, was ja dann natürlich auch angenommen wird. Also die Zuschauerzahlen bei RTL waren ja fantastisch. Für eine Europa League-Saison, also gab es ja noch nie. Mit einem Finale, das 62% oder 60% Marktanteil hat, ist ja schon beeindruckend.
Ja, aber auch da muss ich das Ganze ein bisschen relativieren. Das liegt aber auch daran, dass wir eigentlich eine völlig kaputte Pro7-Sat.1-Gruppe haben, die ja nicht mehr imstande ist, überhaupt Zuschauer für sich gewinnen.
Ja.
Also man muss ja auch mal sagen, selbst wenn da jetzt Germany's Next Topmodel im Gegenprogramm läuft, dann krebst Topmodel auch mit 1,8 Millionen Zuschauern herum.
Ja, richtig, natürlich. Aber es liegt halt auch generell daran, dass der Fußball, das Fernsehen ja, an Kraft verliert einfach, oder?
Schwierig. Also, weil wenn wichtige Events sind, sind die Leute trotzdem in der Masse noch da. Also wir gucken zum Beispiel in Amerika, wo es eigentlich schon irgendwie kein wirkliches funktionierendes lineares Fernsehen mehr gibt. Komischerweise, wenn du dann, weil die Serien auch echt schlecht sind, wenn es aber dann darum geht, sowas wie The Sandman, dass das innerhalb von 3 Tagen zig Millionen Menschen angucken weltweit. Oder wir gucken nach Südkorea, wo sich Serien ja ganz schnell rumsprechen und dann hohe Zuschauerzahlen generieren. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Amerikaner, das muss man auch sagen, also westliches Fernsehen, ist oftmals auch tatsächlich sehr, sehr schlecht gemachtes Fernsehen inzwischen. Also wir haben uns mit einem Popcorn-Kino inzwischen abgefunden, das einfach total irrelevant ist. Also guck dir doch heutzutage mal eine Krimiserie an. Teilweise sind die Plots in den USA schlechter als in einer mittelmäßigen deutschen Serie. Also ich habe jetzt auch wieder Staffel fertig geguckt von 911 Lone Star. Ist eine nette Serie mit tollen Effekten. Storymäßig liegt das Ding aber sowas auf dem Boden und du merkst dann schon, okay, der haut mal einem ins Gesicht, das ist jetzt die nächsten 3 Folgen dominierend. Oh, man trifft wieder auf die Figur XY, die hat natürlich was Böses im Schilde. Also das ist ja einfach nur noch Käse. Und da muss ich sagen, da hat mich die Woche eher Larissa Marold bei In aller Freundschaft begeistert.
Das ist doch auch schön. Das ist ja dann halt auch wieder die Kehrseite von der Schwäche der Privaten, dass eben das Öffentlich-Rechtliche stark wird.
Ja, und ich möchte auch kein Frau Jordan stellt gleich angucken. Ich möchte in meiner Freizeit nicht irgendeine Serie angucken, wo Gleichstellungsbeauftragten im Mittelpunkt stehen. Ich möchte aber einfach
das ist ja
wieder,
auch so wieder so eine Geschichte. Das ist ja auch eine Serie, die eigentlich ja für Join gemacht wurde. Also, und ja auch schon ein halbes Jahr
auf Join rumliegt. Kennst du irgendjemand außer wir Medienschaffende, die Join haben? Ich kenne eine Person. Und die hat es auch nur, weil sie mal die alten Folgen von Topmodel angucken wollte. Ansonsten kenne ich niemanden, der Join benutzt.
Nö, kenne ich jetzt auch nicht. Aber vielleicht, also es ist halt auch so eine Sache, ne? Also wenn ich jetzt an mich denke, so, wer stellt mir die Show? Jeremy's Next Topmodel? Was weiß ich? Das sind Sendungen, die muss man ja nicht unbedingt live gucken. Also, was heißt live? Also, im Fernsehen linear um 20.15 Uhr. Weil sie erstens gefühlt 5 Stunden gehen mit Werbeunterbrechungen.
Ja, aber ich kenne es ja von mir selbst. Ich gucke ja auch dann irgendwie, wer stellt mir eine Show. Aber an so einem Samstagabend nach 1,5 Stunden denkst du dir auch, ja, okay, super Sendung, mag ich gerne. Aber ich will jetzt mal nach 1,5 Stunden was anderes angucken und dann haut man sich vielleicht dann doch irgendwie Reality Stars in Love rein.
Ja, aber das ist ja das Schöne beim Streaming, da kannst du es ja machen.
Oder man guckt an einem Wochenende nochmal zum zweiten Mal die 6. Folge von Sandman, weil die einfach so perfekt ist.
Ja. Aber das meine ich, also das sind wir wieder beim übermäßigen Angebot. Man weiß halt gar nicht mehr, was man gucken will und dann guckt man halt doch lieber Big Bang Theory auf Amazon oder Netflix und
ja, das kann man sich eigentlich
dann auch über die alten Witze so ein bisschen. Ne?
Kann man aber auch gut mit dem Arbeitsmarkt zurzeit vergleichen. Es gibt ein Überangebot an freien Stellen. Der Zuschauer bzw. der Arbeitssuchende muss nicht mehr sagen, ich muss mir hier Schlechtes angucken, damit ich überhaupt unterhalten werde, sondern der Zuschauer wie auch der Arbeitnehmer kann sagen, nö, ich suche mir einfach das Beste raus. Macht ihr mal besseres Fernsehen für mich. Bezahlt mich besser. Geht vielleicht auch mal mit dem Preis runter. Vielleicht kommen wir da mal in eine ganz interessante Diskussion die nächsten Jahre. Jetzt, wo Disney in den USA um 38% teurer wird. Also vielleicht sagen auch viele Leute, ich habe darauf keine Lust mehr und abonniere das ab.
Ja. Das ist ja eh der Trend. Das ist, Studien zeigen ja schon, dass viele mit einem oder zwei Abos sich begnügen und dann lieber drauf hoffen. Und wenn sie ein drittes machen, dann halt müssen es halt aber zwei mit Werbefinanzierung sein, dass sie günstiger werden. Dass halt nur ein gewisser Betrag ausgegeben wird pro Monat, weil halt auch im Moment ja auch ein bisschen so nicht mehr drin ist vielleicht durch steigende andere Kosten.
Gas und Strom. Der Buchmarkt hat es ja auch gerade vor sich.
Genau. Es ist kompliziert. Alles in allem.
Ja, kommen wir dann zu einfacheren Dingen. Und zwar unser TV-Tipp für die nächste Woche.
Ui, jetzt hast du mich überrascht. Unser TV-Tipp für die nächste Woche.
Ja, du wirst ja irgendwas angucken nächste Woche.
Nee, tatsächlich bin ich völlig offen für alles.
Okay, dann kann ich empfehlen, nächste Woche Freitag um 9 Uhr, nee, es geht diese Woche schon los, ihr habt Zeit bis nächste Woche, und zwar noch nie in meinem Leben, die dritte Staffel kommt endlich. Da bin ich schon ganz begeistert darauf. Ich bin nur am Überlegen, ob ich sie, ich weiß nicht, wann ich sie gucken soll. Das ist mein Problem.
Okay. Ich bin auf jeden Fall, also ich gucke gerade die TV-Stadt so ein bisschen durch. Was mir ins Auge gesprungen ist, ist Pen 15 oder Penis.
Jetzt verstehe ich den Gag.
Ja, achso. Achso, ja, okay. Nee, eine 1 und ein I und eine 5 und ein S. Die soll ja ganz lustig sein. Die kommt ja Montag bei RTL Plus. Vielleicht gucke ich da mal rein.
Dann natürlich noch die neue Staffel von American Horror Story. Und ja, am Donnerstag She-Hulk.
Du hattest doch schon auch
Clio gesehen.
Verraten, dass du Clio gesehen hast, genau.
Die ersten zwei Folgen, ja. Aber da darf ich noch nichts sagen, weil ich habe so ein Embargo-Ding unterschrieben.
Kannst du denn sagen, ob es sich lohnt oder nicht?
Das kann ich noch nicht sagen, aber... Nein, also ich bin bei Folge 2 von 8 oder ja doch von 8. Okay. Das gucke ich gerade durch und ich denke mal, du freust dich auf übernächsten Montag. Also du freust dich natürlich auf nächsten Montag, weil da hast du frei, und auf übernächsten Montag, weil da gibt's House of the Dragon.
Stimmt, das wird auch gut.
Da bin ich mal gespannt, wer bei uns die Kritik schreibt. Vielleicht sind wir ganz lustig und lassen einfach jedem eine Kritik schreiben, weil man es eh nicht jedem recht machen kann.
Ja, das wäre ja auch zu einfach. Dann machen wir es unserem Publikum, unseren Lesern ja recht. Das wäre ja auch Quatsch.
Genau, dann gehen wir dorthin, wo es weh tut. Wir suchen Streit und unterhalten uns darüber wieder. Jetzt sind wir am Ende angekommen und es dauert leider noch 3-4 Wochen. Dann kann ich mich wieder freuen, denn dann ist die neue Staffel von das Sommerhaus der Stars wieder da.
Ja, auf wen freust du dich denn besonders?
Ich freue mich auf wahnsinnig gute Lästereien und wenig Spiele. Dann funktioniert auch eine Staffel. Ich bin, also ich kenne die aktuellen Paare überhaupt nicht. Man kennt natürlich Mario Basler durch die Einspieler bei Fest und Flauschig, Sanft und Sorgfältig. Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob das dieses Jahr gut wird. Letztes Jahr war zu viel Harmonie, dann noch das Unterbrochen von RTL direkt. Also diese Quoten, die da zustande kamen, waren halt einfach, dass es langweilig war.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass mit Mario Basler natürlich ein bisschen Krawall reinkommt, wenn man jetzt so seine Talkshow-Auftritte immer wieder verfolgt. Das ist ja der sogenannte Früher war alles besser Talk. Wäre übrigens auch eine gute Sendungsidee. Ja, und der sich ja auch, also es wirkt immer so, dass er sich wenig sagen lässt. Muss man ja.
Hast du eine gute Idee für eine eigene TV-Show? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?
Der Früher war alles besser Talk.
Der Früher war alles besser Talk. Dann würde ich den Tatort, nach dem Tatort würde ich mal eine gesellschaftsrelevante politische Diskussion machen in den, ich glaube, schlimmsten Maischberger-Momenten. Ich würde vier Kerle hinsetzen lassen und die über Feminismus diskutieren. Da würde ich zum Beispiel Ken Jebsen nehmen, dann den Drachenlord Rainer Winkler, weil auch der zurzeit bei YouTube gesperrt wurde.
Der hat jetzt wieder auch neuen Trouble, ne?
Der hat neuen Trouble, da wird es wieder spannend. Also Ken Jebsen. Vielleicht noch, jemand aus der Mafia, also vielleicht Abu Chaka oder so, der jetzt auch wieder im Gericht war. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen die Lage verstehen und vielleicht kennt er sich auch mit Frauen aus, keine Ahnung.
Vielleicht auch Jesus von der 187 Straßenbande.
Ja, dann würde ich aber Abu Chaka rausnehmen.
Okay.
Denn wir müssen natürlich alle Genres richtig vertreten. Ken Jebsen haben wir ja schon gesagt und vielleicht noch irgendjemanden, den man
Thomas Gottschalk, den würde ich jetzt nämlich auch für mein Format vorschlagen als Moderator.
Ja, macht ja sowieso zurzeit, also vielleicht die dann zu viert über Feminismus. Das war tatsächlich, glaube ich, mal eine Maischberger-Sendung, bloß in einer anderen Konstellation.
Ja, na gut. Wir könnten es dann die männliche Instanz nennen.
Ja, oh Gott. Bevor wir noch irgendwelche Briefe bekommen, sagen wir bis nächste Woche.
Das ist alles nur Satire.
Niemals.
Bis nächste Woche.